Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Freitag, der 16. Januar und wir sprechen über die Schicksalsentscheidung für Bayer, den Kurssprung bei Glöckner und der kometenhafte Start eines neuen Eurolandes. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt
Johannes Bauer und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Der Gipfel im Weißen Haus hat nichts gebracht, daher bleibt Grönland weiterhin ein wichtiges Thema für die Welt und natürlich auch für die Börsen. Ein freundlicher Wochenausklang bleibt uns also wohl irgendwie doch verwehrt. Auch weil Trump damit kokettiert, dass er Ländern mit neuen Strafzöllen kommen wird, wenn sie denn gegen seine Grönland-Übernahme sind. Nach anfänglich guter Tendenz sorgte die Androhung dafür, dass am Nachmittag irgendwie alle wichtigen Indizes in Europa und auch in den USA erstmal leicht ins Minus drehten. Selbst die wichtigsten Rohstoffe und Edelmetalle wie Gold, Silber, Kupfer oder auch Platin sind allesamt im Korrekturmodus. Immerhin hat der S&P jetzt gerade, da wir aufnehmen, nochmal ganz leicht ins Plus gedreht auf plus 0,07%. Aber alles in allem kann man sagen, nix mit Happy Friday im Depot.
Außer man ist Klöckner-Aktionär, denn die Aktie schoss heute um fast 28% nach oben. Der deutsche Stahlverarbeiter steht kurz davor, vom US-Konkurrenten Worthington Steel übernommen zu werden. Die Amerikaner bieten 11 Euro je Aktie, da steht das Papier seit heute auch. Und beide Unternehmen haben sich bereits geeinigt. Großaktionär Friedhelm Loh, der 41,5% der Klöckner-Anteile hält, unterstützt das Angebot.
Anfang Dezember verkündeten die Unternehmen, dass sie offiziell über einen Deal verhandeln. Damals schoss die Aktie binnen Tagen um mehr als 50% in die Höhe. Und was soll ich sagen, jo, hätten wir mal zugeschlagen, statt nur immer drüber zu berichten.
Tja, hätten wir das mal gemacht?
Ja, definitiv.
Manchmal hat man Pech. Apropos Pech, in den letzten Wochen haben fast alle deutschen Autohersteller über ihre schwächelnden Absatzzahlen für 2025 berichtet. Einer fehlte noch, und zwar Porsche. Der Sportwagenbauer hat ein schwarzes Jahr hinter sich. Um 10% ging der Fahrzeugabsatz 2025 zurück. Erstmals seit 2020 blieben die Schwaben unter der Marke von 300.000 Autos. Das ist jetzt natürlich nicht nur Pech.
Absolut. Und der Absatzeinbruch zieht sich quasi durch alle Regionen und Modelle. In keiner Absatzregion konnte Porsche die Verkäufe steigern. Am stärksten sank der Absatz in China mit einem Minus von 26%. In den USA blieb der Absatz immerhin knapp auf Vorjahresniveau. Einzig positive Vorzeichen hatten der Macan und der 911er zu vermelden. Bei den beiden Modellreihen legte der Absatz immerhin um 2% und um 1% zu. Ansonsten ging es mit den Auslieferungen überall rückwärts. Für den neuen Porsche-Chef Michael Leiters ist das also vom Start weg richtig Druck auf dem Kessel.
Ja. Nicht viel besser sieht die Lage bei Daimler Truck aus. Der Lkw-Bauer musste im vergangenen Jahr ein Absatzminus von 8% hinnehmen. Am heftigsten erwischte es das Unternehmen auf dessen wichtigsten Markt. In den USA sank der Absatz um mehr als ein Viertel. Immerhin, es gibt Hoffnung auf Besserung. Das Investmenthaus Bernstein rechnet damit, dass der Tiefpunkt im ersten Quartal erreicht ist und dass es jetzt langsam wieder bergauf geht.
Neben Klöckner gab es heute noch eine Überfliegeraktie, die wir euch nicht vorenthalten wollen, und zwar die von Immunity Bio. Die schoss nämlich heute um fast 30% nach oben. Allein in den vergangenen 5 Tagen hat sich der Wert damit mal schlankweg mehr als verdoppelt. Das Biotech-Unternehmen hat Prognosen für sein neues Blasenkrebsmedikament Anktiva veröffentlicht und rechnet damit, dass sich der Umsatz mit dem Präparat in diesem Jahr mal stumpf verachtfachen wird.
Immunity Bio hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm.
Ich auch nicht.
Novo Nordisk dagegen schon, hatte ich auch mal im Depot. Da hat die Aktie allein heute 8,5% zugelegt. Hintergrund ist der, dass es das beliebte Abnehmpräparat Wegovy nicht nur als Spritze, sondern mittlerweile auch als Pillenform gibt. Und das Präparat ist relativ gut gestartet, sagt zum Beispiel auch Berenberg Research. Die Analysten gehen davon aus, dass Novo Nordisk damit allein in diesem Jahr über 1 Milliarde Dollar erzielen könnte.
Und damit schließen wir quasi diesen Marktüberblick, so wie wir ihn begonnen haben, nämlich mit Donald Trump. Der Präsident ist ja recht umtriebig ins neue Jahr gestartet und wirbelt ziemlich rum. Und jetzt ist auch der Energiesektor mal wieder fällig. Denn die großen Tech-Konzerne sollen in Zukunft mehr zahlen für ihren Strom und vor allem sollen sie mit investieren für die Kraftwerke. Und da sie eben nicht einfach so selber Kraftwerke bauen können, wird jetzt quasi ein Stromnetzbetreiber dazu genötigt, Notfallauktionen durchzuführen. Und da können die Googles und Microsofts dieser Welt dann in großen Auktionen für Energiemengen mitbieten. Und mit diesem Geld sollen dann neue Kraftwerke finanziert werden, so Donalds neuer Plan. Das hat natürlich für einen Haufen Wirbel gesorgt. Konzerne wie GE Vernova, also das Gegenstück von Siemens, die im Kraftwerksbau sind, haben natürlich 6% zugelegt. Energiekonzerne wie Constellation Energy oder Vistra haben 10% beziehungsweise 7% verloren.
Dann hoffen wir mal, dass die nächste Woche ein wenig freundlicher wird. Sie dürfte ähnlich ereignisreich werden wie diese. Die Bilanzsaison wird nämlich deutlich an Fahrt aufnehmen. Außerdem gibt's noch Inflationsdaten und die Einkaufsmanager-Indizes für die USA.
The Bigger Picture. Das bewegt Wirtschaft, Politik und Börse.
Starten wir mal mit einer erfreulichen Meldung aus Deutschland. Kommt ja viel zu selten vor. Im November ist die Zahl der Baugenehmigungen kräftig gestiegen. 20.100 Wohnungen wurden gestattet. Das sind 12,5% mehr als im Vorjahr. In den 11 Monaten des Jahres 2025 wurden damit 215.500 Wohnungen genehmigt. Das waren roundabout 11% mehr als im Vorjahr.
Und doch ist das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Da ein Rekorddefizit an Wohnungen in Deutschland herrscht, das Bündnis der Gewerkschaften und Sozialverbände spricht gar von Sozialdrama. Demnach fehlen 11,3 Millionen Wohnungen. Um den Mangel bis zum Jahr 2030 abzubauen, müsste jedes Jahr gut 400.000 Wohnungen gebaut werden. Ein bisschen mehr als 200.000 Einheiten sind da eigentlich viel zu wenig. Es wird also Zeit für einen echten Baubooster.
Und einen Booster erfährt, glaube ich, die US-Wirtschaft im Moment, denn die fährt deutlich kräftiger hoch als erwartet. Die Produktion der US-Unternehmen erhöhte sich im Dezember gegenüber dem Vormonat um 0,4%. Ziemlich überraschend, Volkswirte hatten nämlich nur mit einem Plus von 0,1% gerechnet. Überraschend entwickeln sich vor allem die Produktion der Industrie mit einem Plus von 0,2%. Hier hatten Volkswirte eigentlich mit einem Fertigungsrückgang um 0,2% gerechnet. Die US-Wirtschaft bleibt also, das kann man schon mal sagen, weiter auf Wachstumskurs und die Industrie steuert immerhin rund 10% der Wirtschaftsleistung in den USA bei.
In Taiwan gab es ein kollektives Aufatmen. Zuletzt haben ja vor allem die Halbleiterkonzerne des Landes für Furore gesorgt, allen voran natürlich TSMC. Heute liefert der Regierungschef eine wichtige Erfolgsmeldung. Nach zähem Ringen einigen sich Taiwan und die USA auf ein neues Handelsabkommen.
Damit sinken die Zölle auf taiwanesische Waren und Exporte in die USA jetzt auf 15%. Auf allgemeine Arzneimittel und einige Rohstoffe werden gar keine Zölle mehr erhoben. US-Präsident Donald Trump hatte anfangs die Zölle ja für Taiwan auf 32% gesetzt. Sie wurden dann später auf 20% gesenkt.
Dafür hat das Land Direktinvestitionen in die USA von mindestens $250 Milliarden zugesagt. Das sollte kein ganz großes Problem sein. Allein TSMC will 100 Milliarden in neue Fertigungen in den USA investieren. Taiwan kam im Jahr 2024 auf einen Außenhandelsüberschuss mit den USA von rund $75 Milliarden, der siebthöchste Überschuss der Welt.
Auf wenig Freude dürfte die neue friedliche Eintracht zwischen USA und Taiwan natürlich Erzrivale China stoßen. Aber das weiß passend, ebenfalls außenpolitisch zu punkten und da auch einen kleinen Piekser quasi in Richtung der USA zu setzen. Denn parallel hat sich Chinas Präsident Xi Jinping mit Kanadas Premier Mark Carney in Peking getroffen und nach Jahren voller Spannungen gehen die Länder jetzt wieder aufeinander zu. Nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund.
Manchmal kann es so einfach sein, auch in der großen Weltpolitik. Daher wird Kanada die Zölle auf chinesische E-Autos von zuletzt 100% senken. Das Reich der Mitte wiederum wird die Zölle auf kanadische Agrarprodukte zurücknehmen. Außerdem sollen noch weitere Beschränkungen in Zukunft reduziert werden.
Und dann beschließen wir diese Rubrik noch mit einer guten Nachricht aus Deutschland, so wie wir sie gestartet haben. Ach, ist das rund heute. Schon in der nächsten Woche könnte nämlich das Raumfahrt-Startup ESA Aerospace seinen zweiten Raketenstart durchziehen, wenn das Wetter mitspielt.
Die erste Spektrum-Rakete flog im März vergangenen Jahres knapp 30 Sekunden lang, was für einen Erststart ein ziemlich beachtlicher Erfolg war. Beim zweiten Versuch sollen es jetzt 80 Sekunden sein und damit bis über die Kaman-Linie, also der Grenze zum Orbit in mehr als 100 Kilometern Höhe. Mit dem Projekt will sich Europa unabhängiger von den USA und vor allem von Elon Musks SpaceX-Programm machen.
Im Fokus. Darauf schaut die Welt heute ganz besonders.
Tief im Westen! Nein, es nicht natürlich nicht in Bochum, sondern in Leverkusen dürften Sie in diesen Stunden ziemlich gespannt über den großen Teich Richtung USA schauen. Denn heute könnte der Supreme Court, also das höchste Gericht in den USA, eine wegweisende Entscheidung treffen, die für den Pharmakonzern Bayer einem großen Befreiungsschlag gleichkäme.
Ihr ahnt es schon, es geht natürlich um den Unkrautvernichter Roundup bzw. den Wirkstoff Glyphosat, der potenziell krebserregend ist. Der zählt seit 2018 zum Bayer-Sortiment, als durch die Übernahme von Monsanto aus einem Pharma-Riesen auch ein Agrarriese wurde. 63 Milliarden Dollar hatte Bayer für Monsanto gezahlt. Seitdem kamen noch einmal 10 Milliarden Dollar dazu, die die Leverkusener vor allem an US-Kläger zahlen mussten. Da geht es vor allem um Schadenersatz und um Schmerzensgeld.
Eine derart hohe Belastung riss natürlich ein ziemliches Loch in die Bayer-Bilanz und schickte die Aktie auf Talfahrt. Anfang Dezember gab es dann einen überraschenden Lichtblick für die Leverkusener. Damals schrieb der US-Generalstaatsanwalt einen Brief an den Supreme Court, der möge doch bitte Bayers Antrag auf die Prüfung eines Falls akzeptieren, in dem ein Gericht im Bundesstaat Missouri einem Kläger 1,25 Millionen Dollar Entschädigung zugesprochen hatte.
Wie unsere Kollegin Julia Groß schreibt, prüft das oberste Gericht in den USA solche Anträge äußerst selten, nur in einem von 100 Fällen. Unterstützt aber der Generalstaatsanwalt einen Antrag, wie in diesem Fall, steigt die Wahrscheinlichkeit auf 70%.
Entsprechend positiv reagierte natürlich die Aktie. Seit Dezember legte das Bayer-Papier rund 40% zu. Allein gestern, offenbar eine freudige Erwartung der Anleger auf die Entscheidung, waren es plus 7%.
Bayer argumentiert, es hätte keine Warnung auf den Etiketten des Unkrautvernichters gebraucht. Die US-Bundesumweltbehörde habe das Produktlabel nämlich genehmigt, aber keine Warnhinweise verlangt, weil es aus Sicht der Behörde wissenschaftlich belegt sei, dass Glyphosat eben nicht krebserregend sei. Und weil Bundesrecht Vorrang habe, könnten Verbraucher nicht nach den Gesetzen der Bundesstaaten klagen und Entschädigungen von Bayer einfordern, weil der Konzern sie vor einem möglichen Krebsrisiko hätte warnen müssen.
Im Pharmabereich hatte Bayer zuletzt mit einigen positiven Meldungen auf sich aufmerksam gemacht und gleich 5 Blockbuster-Kandidaten entwickelt, also Medikamente, die jeweils es auf einen Umsatz von mindestens 1 Milliarde Dollar pro Jahr schaffen könnten. Bayers Pharmachef Stefan Oelrich erwartet deshalb ein extrem gutes Wachstum bis in die 2030er Jahre hinein.
Da geht es zum Beispiel um ein Prostatakrebsmedikament oder einen Gerinnungshemmer, der Schlaganfälle vorbeugen soll und noch in diesem Jahr auf den Markt kommen könnte. Das hofft zumindest Bayer.
Für die Zukunft wären die Leverkusener also gut aufgestellt. Damit die rosig ausfällt, muss der Supreme Court jetzt aber erst einmal den Antrag von Bayer annehmen. Tut er das nicht, wird's ungemütlich. Aktuell sind noch 67.000 Klagen anhängig.
Die Märkte setzen bislang auf ein günstiges Grundsatzurteil aus Sicht von Bayer. Schaut man sich die Aktie an, ist das eigentlich schon eingepreist. Die Fallhöhe ist also extrem. Der ein oder andere Manager in Leverkusen dürfte deshalb gerade ein Beruhigungsmittelchen gebrauchen.
Ich gehe mal davon aus, er sitzt da ganz gut an der Quelle. Julias Artikel über den möglichen Glyphosat-Durchbruch verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Auf Focus Plus erfahrt ihr dann auch, wie der Supreme Court über Bayers Antrag dann entschieden hat.
Kassensturz. Alles, was wichtig ist für dein Geld.
In den kommenden Tagen könnte es wieder eisig werden, berichten die Wetterdienste. Um es sich gemütlich zu machen, werden viele Verbraucher die Heizung aufdrehen. Durch das kalte Wetter leeren sich deshalb die Gasspeicher, die Mitte Januar noch nie so leer waren wie aktuell. Im Moment sind sie zu weniger als 45% gefüllt.
An der Börse ist der Preis für Erdgas deshalb innerhalb einer Woche um satte 20% gestiegen. Das ist der stärkste Anstieg seit mehr als 2 Jahren. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa sind die Gasspeicher gerade weniger gefüllt als sonst um diese Jahreszeit.
Dazu kommt die angespannte Lage in Iran, der ein wichtiger Gaslieferant für die Türkei ist. Falls jetzt Iran weniger Gas liefern kann, wird die Türkei zum Konkurrenten für die europäischen Staaten, was wiederum den Gaspreis steigen lassen würde.
Nach einigen sprunghaften Anstiegen im ersten Jahr der russischen Vollinvasion in der Ukraine war Gas wieder vergleichsweise billig, die Preise stabil bis eben zur Kältephase vor ein paar Tagen, die so heftig war wie lange nicht. So schnell müssen sich Verbraucher aber keine Sorgen machen. Der Preis, den sie am Ende fürs Heizen zahlen, entwickelt sich nicht 1:1 zum Gaspreis an den Börsen.
Zum Wochenausklang können wir zum Glück aber auch über ein erfreuliches Verbraucherthema sprechen. Schon bald soll der Führerschein auf dem Smartphone als Nachweis einer Fahrerlaubnis ausreichen. Wie gestern, als wir über das Recht auf Reparatur gesprochen haben, ist das keine progressive Idee der Bundesregierung, sondern die Umsetzung einer EU-Verordnung, dass alle Mitgliedstaaten bis 2027 eine staatliche Ausweisanwendung bereitstellen müssen.
Das ist ein sehr schönes Wort. Der digitale Führerschein würde bei Polizeikontrollen künftig ausreichen, auch wenn wir einen gültigen Kartenführerschein weiterhin besitzen müssen. Aber eine kleine Erleichterung im Alltag könnte es natürlich schon sein.
Eine kleine Erleichterung im Alltag, das ist auch das Versprechen der Blitze-Apps, die überaus beliebt sind. Die bekannteste davon steht im App Store im Bereich Navigation. Ich habe das extra nochmal nachgeschaut. Seit Ewigkeiten auf Platz 1. Dem Bundesrat sind die Blitze-Apps aber ein Dorn im Auge. In einer Stellungnahme zum digitalen Führerschein sprach er sich für ein komplettes Verbot der Apps aus. Bisher ist es so, dass ihr Apps, die euch vor Blitzer warnen, auf dem Handy haben dürft, solange ihr sie während der Fahrt nicht nutzt, weil natürlich ein bisschen sinnlos ist.
Ja, der Bundesrat zweifelt daran, dass Autofahrer sich genau daran halten, ist jetzt irgendwie nicht völlig von der Hand zu weisen. Im Zweifel lässt sich so eine App bei einer Polizeikontrolle ja schnell schließen. Genau deshalb möchte der Bundesrat die Apps komplett verbieten. Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag allerdings ab, weil es keinen Nachweis gibt, dass die Blitzer-Apps zu mehr Verstößen im Straßenverkehr führen. Ich würde sagen, ein Sieg für die Freiheit. Hoffen wir mal, dass es dabei bleibt.
Toi, toi, toi.
Die Zahl des Tages.
Das sind heute die 18%. So stark legte der bulgarische Aktienindex Sofix zu, und zwar allein in diesem Jahr 18% an weniger als 18 Tagen. Das nenne ich mal einen Einstand nach Mars. Das Land führt seit dem Jahreswechsel den Euro als 21. Land ein. Das sorgt für Euphorie an den Märkten. Auf 12-Monats-Sicht stieg der Sofix übrigens 55%.
Und jetzt stellt sich natürlich hier die Frage, warum ist das die Zahl des Tages und nicht die Geldidee des Tages, so mit allem Zip und Zap, wo wir über das starke Wirtschaftswachstum und die niedrige Verschuldung des Landes reden und die ganzen potenziellen Chancen und natürlich auch die Risiken. Das hat einen simplen wie traurigen Grund, ihr könntet die Geldidee nicht wirklich umsetzen. Außer über Einzelaktien natürlich, was irgendwie doch ziemlich tricky klingt. Also ich traue mir nicht zu, mich in der Unternehmensanalyse in Bulgarien auszukennen. Es gibt aber tatsächlich nur einen ETF auf den Sofix, aber der ist halt leider ziemlich winzig mit einem Fondsvolumen von gerade einmal 4 Millionen Euro, und damit ist er eigentlich nicht wirklich investierbar.
Es wären auch nur 10 Aktien drin, auch das wäre nicht unbedingt ratsam.
Nicht so ganz ideal. So, da müssen wir also weiter zuschauen und hoffen, dass der bulgarische Aktienmarkt jetzt durch den Euro richtig an Fahrt gewinnt und es irgendwann mal brauchbar handelbare Produkte gibt, damit wir das Thema nicht irgendwie aus den Augen verlieren. Wir werden auf jeden Fall da immer mal wieder ein Auge drauf werfen. So, und damit wollen wir den Tag und die Woche beschließen. Wir sagen wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren. Natürlich auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Das hilft dem Ganzen immer. Ansonsten wünschen wir euch jetzt ein schönes und entspanntes Wochenende und wir hören uns Montag wieder. Bis dahin, ciao.
Schönes Wochenende, ciao.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen könnten.